Herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 196. Heute ohne Intro, aber dafür mit Samira.
Hallo.
Und dem Imanu.
Servus.
Ja, wie immer beginnen wir natürlich mit dem Rückblick auf die vergangenen zwei Wochen. Und das erste Event, auf das wir dann etwas näher eingehen, ist am 13.10. gewesen. In Omaha in Nebraska, der Heimat von Terence Crawford. Terence Crawford kämpfte gegen José Benavides Jr. Und du, Samira, hast den Kampf gesehen.
Genau. Und zwar, ja, erstmal muss man sagen, Crawford ist ja immer eine Augenweide, so auf den zu sehen. Auch wenn der Gegner nach meiner Ansicht keine Runde mithalten konnte oder ihm keine Runde wirklich deutlich abnehmen konnte, wobei das während des Kampfes, glaube ich, von den Kommentatoren ein bisschen anders gepunktet wurde. Ich glaube, sie hatten zwei Runden Benavides gegeben. Ja, die erste kann man sich drüber streiten, weil Crawford recht, ja, ein bisschen zurückhaltender angefangen hat. So hat sich den Gegner halt erstmal ausgeguckt und war halt im Rückwärtsgang, hat sich sowieso auf das Kontern fokussiert und Benavides hat ihn oft so mit Händen unten gelockt, nach vorne gelockt und auch ein paar Treffer natürlich landen können, aber im Endeffekt war das doch ein sehr einseitiger Kampf, nach meiner Meinung. Und im Endeffekt auch, wie das Urteil dann am Ende war. Deswegen, es kam ja dann zum Glück sowieso nicht auf die Punkte drauf an. Aber ansonsten, also Crawford kann man sich immer angucken. Also sagen wir mal so, die ersten beiden Runden kamen, musste Crawford erstmal reinkommen. In der dritten wurde es spätestens deutlich, dass Benavides eigentlich gar nicht mithalten konnte. Und ja, ziemliche Probleme hatte und dann auch immer mehr einstecken musste, mehr Kombinationen. Crawford wurde immer spielerischer, geschmeidiger, hat auch mal so gelächelt zwischendurch. Ja, im Endeffekt war es so technisch ein sehr schöner Kampf von Crawford. Er hatte auch die höhere Workrate. Ja, zum Ende des Kampfes ging Benavides dann auch die Luft ein bisschen raus. Also er konnte dann auch mit seiner Kondi nicht mehr mithalten. Und Crawford hatte extrem Speed noch. Also es ging bis zur 12. Runde. Dann gab es einen TKO-Sieg für Crawford noch kurz vor Schluss. Da hat er ihn zuerst trocken mit so einem Kinnhaken getroffen. Benavides konnte dann wieder aufstehen, kassiert dann weitere Treffer und dann hat der Ringrichter halt abgebrochen, richtigerweise. Aber beeindruckend war auf jeden Fall der Speed in den letzten Runden von Crawford. Also da war er noch so schnell, als wäre es die erste Runde. Und ja, also ein schöner Kampf, so kann man sich angucken. Wobei Benavides ist natürlich immer nach vorne gegangen, hat halt was versucht. Er hat ihn auch manchmal getroffen. So. War ein okayer Gegner, aber überhaupt nicht auf seinem Limit, nicht auf seinem Level. Und die Zuschauer standen schon ab der 10. Runde immer mal wieder so auf den Füßen und haben halt ein K.O., ein vorzeitiges Ende herbeigesehen, hat man schon gemerkt, so ja, die wollen jetzt sehen, dass der Kampf beendet ist. So. Ja, war auf jeden Fall gutes Finish so am Ende. Schöner Kampf von Crawford, aber der Gegner ist jetzt nicht auf seiner Augenhöhe gewesen. War halt eine schöne Übung.
Ja, ich meine, Boxer hat Terence Crawford ja aktuell sogar schon auf Rang 1, Pound for Pound. Ob das so ist, da kann man natürlich drüber streiten, weil es gibt natürlich eine Menge andere Kandidaten wie Alvarez oder Lomachenko oder noch andere, die man da vielleicht in die Diskussion auch hineinnehmen könnte. Aber so auf 1 finde ich schon enorm, weil, weiß ich nicht, also Crawford ist zweifelsohne ein Top-Mann, Pound for Pound, aber irgendwie hoffe ich doch, dass es demnächst dann ja, gegen die anderen Top-Welter geht. So ein Kampf gegen Spence oder so, das wäre schon sehr, sehr schön, wenn sowas dann demnächst zustande kommen würde und er nicht dann nur immer in Omaha, Nebraska kämpft. Ja, da wird man dann sehen, wie es demnächst weitergeht. Also ich hoffe da langsam auf einen sehr namhaften Gegner, weil er hat natürlich schon ein paar namhafte Leute geschlagen, ja, aber so die ganz oberste Güteklasse war irgendwie auch noch nicht dabei. So klar, so Jeff Horn oder so, alles gut und schön, aber ja, so die ganz krassen Duelle, die sollten dann doch so langsam mal kommen bei ihm, weil ich denke, die Zeit ist wahrscheinlich auch dazu langsam reif dafür. Gut, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung. Und da ging es am 20. Oktober ja etwas enger zur Sache, Imanu. Dortikos kämpfte gegen Masternak. Das Urteil war für manche ja doch kontrovers, oder?
Ja, aber wesentlich enger als gedacht. Masternak, hatten wir ja im Vorfeld schon gesagt, ist wahrscheinlich eher ja, kein wirklicher Gegner vielleicht für Dortikos, weil eben schon relativ abgehangen, auch schon glaub, mit 4 Niederlagen im Rekord. Natürlich auch teilweise gegen gute Gegner, aber sah wirklich auch auf weitaus anderen Kämpfen schon nicht mehr so gut aus. Und ja, es wirkte so, als wenn das eher so ein Kampf für Dortikos ist, um wieder einen guten Einstieg zu bekommen nach seiner Niederlage. Ich meine, klar, er hat schon davor einen Kampf gemacht, aber so zumindest jetzt wieder mit Masternak einen etwas namenhafteren Gegner im Rekord, der allerdings, wie gesagt, so ähnlich wie vielleicht Thomas Adamek im Schwergewicht. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, dachte man, ne? Wie Miller gegen Adamek. Halt so ein Ding, wo, ja, Miller kämpft zwar gegen einen Jungen mit Namen, aber eben, der schon lange, lange, ja, hinter seiner Zeit ist und im Endeffekt wurde es zu einer richtig guten Herausforderung für Dortikos Masternak. Ja, nicht K.O. gehen wollte. In den ersten Runden war Dortikos der klar bessere Mann, hatte auch gute Treffer. Masternak konnte das nehmen. Und bei Dortikos, ja, verließen so nach 4, 5 Runden irgendwie so ein bisschen so die, ah, ich weiß nicht, so die Power in den Schlägen war nicht mehr so da. Es war nicht mehr so knackig. Auch die Workrate nahm immer weiter ab. So nach 4, 5 Runden und in der zweiten Kampfeshälfte hat Masternak in meinen Augen das Duell dominiert, hatte sehr gute Treffer, auch gegen Dortikos drin und Dortikos hatte wirklich damit zu kämpfen, überhaupt irgendwie hinten raus noch ein paar Runden zu bekommen. Also es war sehr, sehr eng. Erste Kampfeshälfte würde ich sagen, die ersten 3, 4, 5 Runden für Dortikos und ab Runde 6, kann man fast alles für Masternak geben. Natürlich waren da einige Runden auch noch eng zwischen. Aber gefühlt war auf jeden Fall der Dominator in der zweiten Hälfte und macht unterm Strich ein ganz enges Ding. Draw vielleicht die faire Wertung. Man kann es so geben, wie man es gegeben hat. Knapp für Dortikos, war eine Judy, glaube ich, sogar am Ende. Ja, ist ein bisschen zu deutlich vielleicht. Im Endeffekt Punktsieg Dortikos, wie gesagt, man kann das vertreten, man kann das so geben. Es ist kein übles Fehlurteil oder keine Robberie oder sowas. Aber ich sag mal so, wenn der Kampf jetzt in der Heimat von Masternak stattgefunden hätte, dann hätte er das gewonnen. Davon kann man mal ausgehen. Auf jeden Fall hat er sich sehr gut geschlagen in dem Duell. Und ja, Dortikos mit Schwierigkeiten, mit einem knappen, aber dennoch, ja, ich will nicht sagen unverdient, aber es ist ein knapper verdienter Sieg. Aber es ist natürlich schon so, dass er der gefühlte Verlierer ist, weil man hätte schon, wie gesagt, mit einem eindrucksvolleren Sieg normalerweise rechnen müssen. Normal muss er den Masternak eben eher dominieren können, so auch über die Punkte klarer gewinnen, wenn er schon nicht ausnocken kann. Hat aber beides nicht geschafft. Er konnte ihn weder ausnocken noch klar über die Punkte schlagen. Deswegen ist das für mich eine enttäuschende Leistung von Dortikos, auch wenn er gewonnen hat. Und ja, gut, was soll man dazu noch groß sagen? Muss man mal schauen, wie es dann weitergeht für Masternak. Er hat sich dann doch nochmal vielleicht, ich will nicht sagen, für was Größeres jetzt empfohlen. Ich meine, mit einer Niederlage empfiehlt man sich eigentlich eher nicht. Aber wie gesagt, er ist der gefühlte Sieger eher, weil man ihn schon vor dem Kampf eher abgeschrieben hat und gedacht hat, der geht frühzeitig eh die Segel streichen. Oder verliert klar, aber die Punkte hat er nicht, beides nicht getan. Und bei Dortikos ist es genau andersrum. Er hat zwar gewonnen, aber ist der gefühlte Verlierer. Deswegen. Ja, Dortikos für mich, wie gesagt, weiterhin jetzt noch auch weit weg von einem richtig guten Kampf mit der Leistung. Sollte er das nicht bekommen. Ja, und für Masternak, keine Ahnung. Ist jetzt die 5. Niederlage für ihn. Natürlich enger als gedacht, aber auch da. Ich denke nicht, dass man da noch viel erwarten kann. Ich denke, weder Dortikos wird irgendwann mal das Cruisergewicht dominieren, eher nicht. Und Masternak, ja, ist auch auf dem Weg zu seinem Karriereende vielleicht dann mal. Vielleicht kann er noch ein paar kleinere Kämpfe machen. So gegen Top 25 Gegner, Top 20 Gegner. Vielleicht kann er den einen oder anderen da ärgern, noch ein bisschen Geld verdienen. Aber auch da, denke ich, sind die Ambitionen, Weltmeister zu werden, nicht mehr vorhanden. Und damit sollten wir dann auch diesen Kampf ja, vielleicht zu den Akten legen. Oder möchte Samira dazu noch was sagen?
Ja, ich kann ja mal sagen, wie ich das gepunktet habe, aber auch ähnlich. Also ich habe die ersten 5 Runden Dortikos gegeben, dann die 6. bis zur 9. Masternak, die 10. hat bei mir nochmal Dortikos gewonnen und die restlichen Masternak. Das heißt, am Ende hatte ich wirklich einen Draw 114-114, was ich auch finde, dass wirklich das gerechteste Ergebnis gewesen wäre, weil das echt ein hammer enger Kampf war. Also da kann man sich auch über ein paar Runden streiten. Ich finde, das Punkturteil ist dann doch vielleicht ein bisschen zu deutlich für Dortikos dann ausgefallen. Also ich glaube einmal 116, 112, zweimal 115, 113, okay. Aber der hat ja schon ziemlich abgebaut, so in der zweiten Hälfte des Kampfes. Ne? Der hat ja, also er wurde ja richtig behäbig, so, ich weiß nicht, so, fand ich nicht so, nicht so beeindruckend. Masternak hingegen natürlich mehr, weil man von ihm weniger erwartet hat und er irgendwie am Gegner gewachsen ist und echt viel nehmen konnte, aber er stand ja auch schon mit Tony Bellew im Ring. Über 12 Runden und Dortikos ist vorher noch nie 12 Runden gegangen. Deswegen, ja, also ich finde wirklich ein Unentschieden wäre das gerechte Urteil gewesen und ich fand die Kommentatoren dann auch ein bisschen von dieser World Boxing Super Series ein bisschen zu einseitig, die haben dann ein bisschen zu sehr irgendwie gehypt, keine Ahnung, und dann auch nicht mitgescored zuerst, ja, weiß ich nicht, aber nee, war auf jeden Fall eine Schlacht bis zum Ende so, ist sehenswert, auf jeden Fall war es spannender als der nächste Kampf, über den wir wahrscheinlich gleich reden, als von Andrade. war aber cool so, also von Masternak, er hat auf jeden Fall viele Leute überrascht, glaube ich, mit seiner Leistung.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist immer bitter. Ich meine, das war halt ein Kampf so auf dem Messerschneide und so zweimal 115, 113 ist halt eine Runde. Und das ist halt bitter, wenn das Ding irgendwie UD endet, weil ich glaube, echt jeder neutrale Beobachter hat schon auch irgendwie gesehen, irgendwie, dass das Ding einfach eher ein Draw war. Ne? Also,
ja, aber keiner hatte Masternak vorne. Das hätte man ja auch denken können, ne? So vielleicht mal ja. Mit einer Runde so. Deswegen, alle waren sich ja dann doch irgendwie einig, aber na.
Ja, aber ich denke auch eher. Ja. Ein Draw wäre wahrscheinlich das Schönste gewesen, weil so eine UD für die Leistung ist halt, oh, ich weiß nicht. Da hat man immer so ein bisschen Bauchschmerz bei solchen Ergebnissen und ist immer irgendwie so ein bisschen blöd, wenn Kämpfe ja, so eng sind und dann es doch irgendwie eine UD gibt. Weil das, ich weiß nicht, im Kampfesverlauf oder in seiner Legacy steht das dann halt so drin. Aber das spiegelt ja nicht unbedingt wirklich den Kampf so wieder dann. Ne? Aber sei es drum. Ansonsten gab es auf der Card vielleicht noch einen Kampf, den wir erwähnen sollten. Und zwar Emmanuel Rodriguez kämpfte im Bantamgewicht gegen Jason Maloney um den IBF-Titel im Bantamgewicht. Der Kampf endete auch sehr, sehr eng. Und da setzte sich Rodriguez dann vielleicht auch so ein bisschen umstritten nach Punkten und äußerst knapp durch. Gut, dann kommen wir, wie Samira eben schon gesagt hat, zum nächsten Kampf und der fand in einer noch etwas größeren Arena vielleicht statt, im TD Garden in Boston, wo auch immer die Bruins und Celtics spielen. Und da, ja, da sollte ja eigentlich der Kampf von Andrade oder Drade gegen Billy Joe Saunders stattfinden, aber dazu kam es dann nicht aufgrund des positiven Doping-Testes bei Saunders. Und so sprang dann Walter Cowton Dogwa ein. Samira. Er hat dann doch nicht ganz so viel oder war dann doch wahrscheinlich nicht so eine große Herausforderung, wie es Saunders gewesen wäre, oder?
Nein, gar nicht. Also es ging ja dann um den vakanten WBO-Titel, weil Saunders den niedergelegt hat, weil er jetzt 6 Monate gesperrt ist aufgrund seines Dopings. Ja, leider war das gar kein Ersatz für diesen spannenden Kampf, der hoffentlich noch in der Zukunft irgendwann kommt. Ja, okay, der Gegner musste kurzfristig einspringen, kommt aus Afrika, kannte man jetzt auch nicht so wirklich, ich auf jeden Fall nicht. Und Ja, am Anfang hat es auf jeden Fall unterhaltsam begonnen, sagen wir so. Bis zur vierten Runde war es auf jeden Fall, war zwar sehr, okay, war es extrem einseitig, aber man hatte immer was zu sehen. So, der erste Niederschlag kam halt schon von Andrade in der ersten Runde. Dann in der dritten folgte erneut einer, in der vierten zwei Niederschläge. Und dann hat Andrade aufgehört, hat dann keine Lust mehr, keine Ahnung, hat er den Kampf halt runtergeboxt, so, ohne großes Risiko zu gehen. Und das war dann, ja, zum Teil natürlich Andrade immer auch eine Augenweide, technisch so, sich den anzugucken, war viel dominanter jetzt als gegen Kulkay zum Beispiel in dem Kampf. Bewegt sich schön, ist einfach ein technisch sauberer Boxer so, aber die letzten Runden, da hat man sich auch wirklich schon gefragt, wann finisht er den Gegner jetzt endlich mal, weil jede Runde läuft gleich und eigentlich hat der Gegner eh keine Chance. Ja, ein Kommentator hat es eigentlich gut zusammengefasst. Er meinte nur, he's walking, that's all. Also er läuft, das ist alles. Also sonst macht der Gegner halt nichts. Also er stand auf jeden Fall noch und hat sich nicht unterkriegen lassen. Ist auch dann gut zurückgekommen. Aber von den Niederschlägen muss man ihm anrechnen. Bis zur 12. Runde hat er durchgehalten oder stand bis zur 12. Runde, hat den Ringgong dann noch gehört. So, aber ja, das war halt, weiß ich nicht, wie viele Klassen unter seinem Niveau. Also das war halt eigentlich kein würdiger WM-Kampf so. Also dafür kann Andrade natürlich nicht so. Es wäre halt schöner gewesen, wenn es ein bisschen stärkerer Gegner gewesen wäre, der sich ein bisschen mehr wehren kann so. Aber eigentlich stand er wirklich nur im Ring und ist halt ein bisschen gelaufen, aber das war es dann auch. Treffen konnte er ihn auch nicht wirklich viel und ja. War halt sehr extrem einseitig, sagen wir so. Hoffentlich kommen da jetzt auch noch ein paar stärkere Kaliber. Oder wirklich irgendwann der Kampf gegen Saunders, das wäre halt ein Highlight. Das ist halt ein krasser Kampf und der ist nicht so leicht vorherzusehen. So. Darauf würde ich mich freuen.
Ja, definitiv. Und andere vielleicht auch, weil es gibt ja doch im Mittelgewicht ja einige Namen, die äußerst interessant werden, wie Jacobs oder Charlo oder halt Saunders. Aber irgendwie scheint es mir auch so manchmal zu sein, dass Andrade irgendwie nicht so gerne geboxt wird von diesen Leuten. Also ich meine, er hat natürlich noch nicht so die Fanbase, er lockt nicht so viele Leute vor die Monitore und Bildschirme. Aber gefährlich ist er auf jeden Fall. Und deswegen wird er dann vielleicht doch auch gerne mal gemieden von den Stars oder vermeintlichen Stars. Aber er ist auf jeden Fall jemand, der boxen kann. Und ich würde ihn gerne mal demnächst dann gegen so einen Charlo Jacobs oder halt dann doch gegen Saunders sehen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, dass das dann wirklich mal, ja, sich jemand traut oder es wirklich zu diesen Kämpfen dann kommt, weil verdient hätte er es auf jeden Fall, da mal an die großen Futtertöpfe zu kommen. Ja, ansonsten noch vielleicht erwähnenswert, Tevin Farmer kämpfte gegen James Tennyson um den IBF-Titel im Superfedergewicht. Farmer gewann nach K.O. in Runde 5, sehr recht souverän. Vielleicht noch Katie Taylor erwähnenswert, als Irin in Boston kommt das sicherlich immer gut an. Gewann auch souverän nach 10 Runden gegen Cindy Serrano um auch diverse Titel. Ja, vielleicht noch Kit Galahad kämpfte gegen Toka Khan Clary und setzt sich da auch nach Punkten so relativ souverän durch. Ja, sonst vielleicht noch Scott Quick oder so, ne, aber auf der Undercard gewannen eigentlich alle Favoriten, das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, dann wäre es das soweit gewesen mit dem Rückblick. Kommen wir zur Vorschau. Und da fangen wir mit der Veranstaltung in Bulgarien an. Das ist ja nicht allzu häufig. In der Aramak Arena in Sofia kämpft am 27. Oktober Gubrat Bulev gegen Hugi Fury Imano. Bist du voll? Ich meine, der Kampf ist ja doch irgendwo vielleicht eng. Freust du dich darauf?
Ja, grundsätzlich eng, weil beide kein Weltniveau haben. Beide sind halt ja, solides Top-15-Format. Aktuell vielleicht noch, kann man das so sehen, ja, Top 15 denke ich schon. Fury hat halt gegen Parker damals gezeigt, dass er durchaus mithalten kann gegen Leute aus den Top 10. Und Pulev, ja, hat auch schon in einigen Kämpfen gezeigt, dass er besser ist als Leute aus den Top 20. Und von daher denke ich, werden beide so auf einem Leistungslevel liegen. Aktuell auch noch Pulev, gut, klar, aber auch lange jetzt nicht im Ring, aber viel getan wird sich da jetzt in den letzten 12 Monaten nicht haben. Fury hat jetzt auch keine großen Kämpfe gemacht, wo man sagen kann, wow, der ist jetzt wirklich im Saft oder so, hat er irgendwie einen Aufbaukampf noch gehabt, letztens vor ein paar Monaten, dann hat er solide gewonnen, ja. Beide haben im Endeffekt noch keine großen Siege im Rekord in ihrer Schwergewichts, in ihrem Schwergewichtsdasein. Einige solide Siege, mehr auch nicht, haben dann gegen gute Gegner klar verloren. Oder was heißt klar verloren? Ja gut, Fury gegen Pulev, Fury gegen Parker fand ich gar nicht so klar, muss ich zurückrudern, den fand ich sogar eng, sehr eng sogar. Aber ja, worauf ich hinaus will, Leistungsvermögen etwa gleich, Kampf in der Heimat von Pulev, gleich Punktsieg Pulev. Fury hat die Möglichkeit, Pulev auszunocken, in meinen Augen nicht, der ist zwar groß, man denkt, er könnte irgendwie vielleicht gefährlich sein, aber er hat halt gar keine Power, kann natürlich ganz solide boxen, hat einen ganz guten Jab, Beinarbeit ist okay, Defensive ist okay, ist grundsolide auf jeden Fall, aber er ist halt von der Workrate einfach zu sparsam, also dass er auswärts in Bulgarien in meinen Augen gewinnen könnte, da muss er schon eine sehr dominante Vorstellung, müsste er da liefern, hat man gegen Parker ja auch gesehen, da hat er auch einfach zu wenig gemacht, um das Ding dann schaukeln. Das hätte er locker gewinnen können eigentlich, wie der Parker da geboxt hat. Reichweitenvorteile sind ja da, also auch gegen Pulev sind die vorhanden. Auch von der Größe her. Müsste es normal ausboxen können, ne, so ein Pulev, aber er kann es halt nicht, weil er die Workrate nicht hat. Er macht zu wenig, ist zu sehr auf seine Defensive gedacht, geht meistens viel zu sehr viel rückwärts und das ist halt in Bulgarien eher dann schwierig zu gewinnen. Ich denke, Pulev wird den Kampf so gestalten, dass er ihn knapp nach Punkten am Ende dann gewinnt. Es wird viele enge Runden geben und die gehen natürlich dann an den Heimboxer. Am Ende hat man dann halt eine MD für Pulev oder sowas dann oder eine knappe UD oder sowas wird das dann sein. Also in Bulgarien Punktsieg für Yugi Fury. Mit der Art und Weise, wie er boxt, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich und deswegen sind die Wettquoten da auch gar nicht uninteressant. Da kriegst du fast eine 2 teilweise auf Pulev in der eigenen Heimat gegen Yugi Fury. Finde ich sehr interessant. Da müsste er schon ziemlich hergeboxt werden von Fury, um da irgendwie das Urteil nicht zu kriegen. Und wer glaubt das?
Fury, ja, ich weiß
nicht. Richtig dominieren kann, das glaube ich nicht.
Ja, ich meine Pulev vermarktet sich ja jetzt mehr oder weniger selber, so schon mit Unterstützung, aber so macht er wahrscheinlich alles so ziemlich selbst. Und weiß ich nicht, ob er so die Punktrichter und die Weltverbände so hinter sich hat, dass er das Urteil auf jeden Fall bekommt. Wenn
also denkst du, dass es so sein könnte wie bei Felix Sturm, so die letzten Kämpfchen dann?
Ich bin nicht sicher, weil welchen großen Einfluss hat er denn auf die Verbände? Ich meine, Yugi Fury ist jetzt auch nicht die Riesennummer, sonst würde er nicht einfach mal nach Neuseeland oder nach Bulgarien reisen, so, aber ich weiß nicht, also ich bin echt unentschlossen bei dem Kampf, weil Pulev, wir wissen natürlich mehr über Pulev als über Fury, weil Fury ja noch nicht so viele namhafte Leute geboxt hat, außer jetzt im Parker, kann man sagen. Aber ich bin da echt nicht so sicher, wie das Ding ausgeht, weil das sind jetzt beides keine K.O.-Maschinen. Ich würde auch eher sagen, dass das Ding lange dauern wird oder über die Punkte geht, aber wie es dann endet, ich bin da auch nicht sicher, weil, weiß nicht, zumindest Fury wird auf jeden Fall schon in der Lage sein, das Ding eng zu gestalten und uiuiui, ich weiß nicht. Also ich persönlich habe da jetzt keinen so wirklich klaren Favoriten. Ich bin mir da nicht sicher, wer gewinnt. Hast du da irgendwie einen Favoriten, Samira?
Ja, einen klaren Favoriten ist schwer auszumachen. Ja, man weiß halt nicht. Also Pulev hatte sich für 130.000 Euro von Sauerland freigekauft und vermarktet sich jetzt offiziell mit 2 Partnern oder hat einen eigenen Boxstall gegründet, da weiß man jetzt nicht genau, wer das ist und welchen Einfluss die eventuell vielleicht haben, so im Boxgeschäft, keine Ahnung. Deswegen ist da so ein bisschen so ein Fragezeichen. Ansonsten, ja, kann ich nur Imano zustimmen. Ich fand den Kampf gegen Parker von Yugi Fury auch sehr eng. Wobei mich bei ihm halt so stört, Im Gegensatz zu Tyson, der tänzelt mir zu viel rum und macht halt wirklich zu wenig. Er vergeudet viel zu viel Energie in seiner Bewegung und vergisst dabei halt einfach zu punkten, ne, mit seinem Jab. So. Er bewegt sich halt viel zu viel, ohne was zu machen, wirklich, ohne zu treffen. Das ist, glaube ich, so sein Manko. Wenn er sich da ein bisschen mehr von Tyson abgucken würde, dann wäre er wahrscheinlich viel erfolgreicher oder würde halt auch mal so eine engen Kämpfe gewinnen. Ja. Man geht davon aus, weil der Kampf natürlich in Pulas Heimat ist, dass er da vielleicht einen Vorteil hat, aber so richtig sicher kann man sich da wirklich nicht so sein. Aber der Fury, ja, okay, gegen Parker war es eng. Pulev hat halt mehr Erfahrung, stand gegen die besseren Leute im Ring, auch wenn er da verloren hat, sagen wir mal so, gegen Klitschko. Also die Erfahrung spricht für ihn. Er boxt auch. Ja, macht nicht so viel Spielerei, ne? Boxt seine Geraden. Ich denke schon, dass er vielleicht der leichte Favorit ist. So, ich würde schon mit Pulev gehen, aber das wird auf jeden Fall eng. Und ja, hundertprozentig sicher wäre ich mir da auch nicht. Also jetzt wurde er noch von Uli Wegner vorbereitet und Bramowski. Ich weiß nicht, wie das in Zukunft da weitergeht. Vielleicht war das dann auch der letzte Kampf, keine Ahnung. Stand halt recht lange nicht im Ring, weil Boxrec steht auch inactive, ne, weil er über ein Jahr nicht geboxt hat. Wie das so, ob das jetzt irgendwie auf ihn abgefärbt hat, keine Ahnung. So diese Pause, wer weiß. Aber ja, ich gehe trotzdem knapp mit Pulev, aber ich glaube, das wird sehr eng.
Ja, also sofern es wirklich so sein sollte, dass der Kampf neutral gepunktet wird, dann wird es eng, ja. Das ist richtig. Dann würde ich mich vielleicht sogar auf einen Draw oder sowas ja, hinauslehnen. Das wird dann ganz eng, ja. Aber wie gesagt, in der Regel ist es ja auch so, dass immer für den Heimboxer dann, wenn es knapp ist, geht, ne? Wann hat denn mal ein Boxer, der auswärts gekämpft hat, einen knappen Kampf für sich gekriegt? Also das ist ganz selten so, ne? Das passiert vielleicht in eins von 20, 30 Kämpfen mal.
Ja,
Ich
und
kann
das
mich ja
jetzt
nur
ja.
an den Felix Sturmkampf erinnern, hier gegen den Jungen aus Australien. Wie ist er denn gleich noch, der Alte?
Ja.
Soliman, ne, war es, glaube ich. Das war, glaube ich, ziemlich eng und wurde für Soliman gegeben. Oder ne, das war das nicht gegen Soliman? Nee, das war gegen Quatsch. Ja, Soliman war auch relativ eng. Aber das war gegen den anderen, das war gegen den Russen, glaube ich, Schudinov, ne? Im
Ja,
Kampf 1.
genau.
Schudinov war es. Genau. Im
Entschuldigung.
Rückkampf war es aber andersrum. Dann hat Sturm den unberechtigt gekriegt. Ja, genau.
Ja, oder
Ja.
bei Hug Povetkin, aber da war natürlich. Weil Povetkin Sauerland und so, da war Povetkin ja auch nicht wirklich nicht der Heimboxer. Also, das ist immer
Genau.
so, es
Du
ist
hast es halt,
selten.
du hast es sehr selten. Und deswegen, ich glaube nicht, dass Jure ihn halt so dominieren kann, um da auswärts zu bestehen. Also, wir gehen da natürlich knapp auf jeden Fall. Aber selbst wenn er keinen Einfluss hat, der Punktrichter, sag ich mal, es wird neutral gescored, ob sich Pulev da auspunkten lässt. Ja, dafür ist er dann auch noch zu gut. Er ist natürlich kein Weltklasse-Mann und auch kein, für mich auch, jetzt weiß ich nicht, aber noch Top 10, tue ich mich auch schon schwer. Aber selbst wenn er auch nur Top 12, Top 14 ist, muss eigentlich ihn auspunkten können. Ne? Weil er ist ja schon sehr. Ich finde ihn eigentlich, also ich finde ihn gut eigentlich, Pulev. Ich mag ihn auch so von der Art und Weise. Er ist zwar langweilig, natürlich, ich freue mich nicht auf seinen Kampf oder so, aber ich weiß nicht, also ich mag ihn eigentlich von dem Erscheinungswesen, von dem Talent, was er hat. Gute Technik, gutes Auge, guten Jab. Aber ja, ist halt. Ne? Fehlen halt dann auch viel zu viele Dinge, um Weltklasse zu sein. Keine Power und
Ja, genau, so ein
auch,
paar Körner mehr irgendwie
er ist auch zu
dann.
offen und so, aber wie gesagt, gegen so langsame Typen, die so wenig schlagen, also Fury ist ja jetzt auch nicht wirklich so wie sein, was ist das, Bruder, Cousin, ich weiß es gar nicht, was mit Tyson
Das ist ja
abgeht,
gar nicht sein Bruder,
der ist,
stimmt.
glaube ich,
Ich
der
hab's
Cousin ist
verwirrt.
es, glaube ich,
Ja,
ne, ja,
stimmt.
genau, also ist ja nicht so flink, der hat halt nur einen Jab und den setzt er viel zu selten ein und von daher, das ist halt, also normal müsste Fury, also die Pace ist nicht zu hoch für Pulev und so, das sollte er eigentlich zu Hause machen. Das würde mich wundern, also wenn Fury auswärts da gewinnt, das wäre schon für mich sehr überraschend und würde mich auf jeden Fall verleiten zu sagen, dass Fury sich verbessert hat, wenn er das schaffen sollte. Aber da sagen ja sowieso die Leute nachher wieder, ja, der Pulev ist ja vielleicht auch schon jetzt alt und hat wieder ein Jahr nicht geboxt und oder hat Rost angesetzt, dann wird das wieder so verdreht und ja, es ist ja
Gründe
immer
findet
so.
man immer, ja,
Es ist
aber
ja immer nach dem Kampf dann so. Irgendwas war ja immer, ne? Genau. Und jetzt auch, wo Wilder jetzt hier gegen King Kong gewonnen hat, haben sie auch nachher gesagt, ja, gut, halt keine Kondition mehr gehabt hinten raus und dann, ja gut, hat ihn halt in der fünften nicht gefinisht gekriegt, der konnte einfach nicht mehr, der war halt müde und dann, ja gut. Ja, ja, natürlich, es ist ja immer so, ne?
Ja, der kann sich immer irgendwas finden, ne? Der war erkältet oder, genau, oder die anstrengende Kokosnussernte in Bulgarien fand da jetzt statt und er hatte wenig genau, Zeit zum Training und so.
Gefallen oder gestolpert und genau, muss dann zwei Wochen... Konnte nicht laufen und keine Kondition machen und so. Ja. Ja, das ist ja immer so. Von daher, man muss es halt so auf dem Papier so lassen. Ich denke, darauf kann man sich einiges, ist eng. Und Pulev hat den Heimvorteil, einen kleinen, knappen Heimvorteil und wird das knapp gewinnen. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Aber ja, es wird ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Und wer den Kampf gewinnt, derjenige ist dann natürlich nochmal zurück. Ne? Das ist klar. Und ist auf jeden Fall dann jemand, der möglicherweise nochmal, ja, vielleicht eine WM-Chance Mitte des nächsten Jahres oder so kriegen könnte, ja.
Ja, ich denke auch. Also interessant ist auf jeden Fall, weil das Ding einfach eng ist. Ne? Ich glaube auch nicht, dass wir von Pulev jetzt irgendwie so einen Leistungseinbruch sehen oder so, glaube ich. Da glaube ich nicht dran. Ich glaube, wir sehen dann Pulev, wie er halt immer ist. Und Fury, mal schauen, ist ja noch relativ jung. Und ja, man wird sehen. Also ich finde, der Kampf lebt einfach von der Spannung, weil es einfach ein enges Ding ist. Und ja, zu sehen seid, wie das Ganze dann... In UK auf dem Channel 5, in den USA auf ESPN Plus und...
Weiß einer, wo der unter Vertrag steht, der Fury aktuell? Ist der bei irgendwem Großen?
Ich wüsste jetzt... Ich weiß es echt nicht genau. Ich
nehme mich gerade auch nicht.
Ja.
Das würde das nämlich dann wieder verdrehen. Also ich will ja auch schon jetzt hier einen Tipp raushauen für die Leute gerade, die jetzt vielleicht auch mit...
So für die Wettquoten.
Ja, ich kann ja jetzt hier nicht erzählen, dass der Pulev ein Riesenfavorit ist, weil zu Hause boxt und Tyson Fury, der Hugo Fury keine Chance hat, nach Punkten zu gewinnen. Nachher gibt es dann eine UD für Fury und alle denken so, okay.
Ja, aber ich meine, allein wenn man immer auf die nationalen. Ja, genau, wenn du auf die nationalen Nationalitäten schaust, dann ist natürlich so ein Engländer ist halt pauschal erstmal interessanter als ein Bulgare. Ne?
Ja, deswegen gucke ich auch, weil der geht ja auch nicht umsonst dahin. Der muss sich ja irgendwas davon versprechen, ne? Also.
Ja, aber weil irgendwie in England so richtig ist er nicht angekommen, der Hugi, ne?
Na, der hat auch das Urteil zu Hause gegen Dingsy, gegen Parker nicht bekommen. Das hat mich auch
Nee, es war in Neuseeland, aber trotzdem.
War es in Neuseeland?
Ja, ja.
Ja.
Ach so.
Auswärts, glaube ich, ja.
Ja, aber er wirkte halt aktiv, war es nicht so. Das ist. Ich kann damit leben mit dem Urteil, aber. Es war halt super eng. Ne? Das ist
das war in Manchester. Das war in der Manchester.
Oder?
Ja,
echt? Guck gerade nach. Manchester Arena.
Okay.
MEN Arena, ja, in Manchester war das. War ein Heimspiel und da hat er es nicht gekriegt.
Richtig,
und der war
stimmt.
Nicht schlechter in dem Kampf eigentlich. Es war sau eng. Also, das ist schon gewundert, dass sie ihm das gegeben haben, den Parker. Weil der kam halt überhaupt nicht hinterher. Ne? Also, der hat wirklich viel vorbeigeschlagen im Kampf. Der Parker hat überhaupt kam nicht in die Distanz rein und Fury hat das eigentlich mit dem Jab ganz gut gemacht. Also, ich finde, das hätte man schon durchaus. Haben aber die Kommentatoren gesagt. Die meinen, oh mein Gott, was ist das für eine Decision? Natürlich kannst du das auch für Parker scoren, weil er halt die ganze Zeit nach vorne marschiert ist und reingesprungen ist und was versucht hat. Aber, boah, also, das hat mich schon damals gewundert. Deswegen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Hugi Fury keine Lobby hat irgendwie. Und da auswärts in Bulgarien, dann weiß ich nicht. Aber ich gucke jetzt gerade nach, ob der Fury einen guten...
Ja, ich hätte es auch verstanden, wenn man ihm den Sieg dann an einem Heimurteil gegeben hätte gegen Parker, auf jeden Fall. Also, das war echt richtig eng. Aber wir können auf jeden Fall schon mal den Zuschauern sagen, dass sie ihn vielleicht eher nicht auf einen K.O.-Sieg setzen
sollen. Das auf jeden Fall nicht, wenn dann auch
und Kubrat Pulev.
Auf Ober, auch, wenn es sich lohnt, ja.
Auch wenn Pulev wahrscheinlich trotzdem ein bisschen die härteren Schläge abfeuern wird, denke ich mal. Ich glaube, dadurch wird er wahrscheinlich auch einige Runden, enge Runden, sich dann eher sichern. Weil Fury... puffert da dann doch ein bisschen zu viel.
Also Management ist also MTK Global und der Promoter ist Mike oder Mick Hennessy.
Ja, Hennessy.
Hennessy kennt man doch, oder?
Schon, ja. Ist jetzt nicht
also aber nicht Eddie Hearn.
Nee, wer ist Eddie Hearn, würde ich auch sagen, oh ja, das...
Den Namen habe ich jetzt auch schon mal gehört, ne? Aber ich meine, das ist jetzt nichts, wo man... mit offenem Mund dasteht und denkt, okay, der hat jetzt so viel Einfluss, also zumindest außerhalb von den Kämpfen. Aber gut, es ist natürlich, ihr habt schon recht, warum geht halt Hugi Fury nach Bulgarien und boxt dort? Ne? Also das ist die andere Frage, ist das so lukrativ? Hat er so ein gutes Angebot bekommen von Pulev, der sich...
Ja, das ja auch um nichts geht. Es geht ja um keinen Titel und so oder so, ne?
Das ist es halt, ne? Also es muss eine gute Börse entweder vorliegen oder aber man rechnet sich wirklich gute Chancen aus, weil man da irgendwie vielleicht selbst die Fäden in der Hand hält und weil man weiß, dass man, wenn man über die Punkte geht. Also es ist wirklich, es ist schwierig zu sagen, ne? Weil ja, wie gerade Yuki Fury auch gegen Parker zu Hause in seinem eigenen Land das Urteil nicht kriegt und ob er es dann in Bulgarien kriegt, halte ich für sehr zweifelhaft. Also ich gehe da eigentlich mit Pulev und wird, alles andere wird mich wundern. Aber es ist trotzdem skurril und wenn ich Yuki Fury wäre und es wird so ablaufen, wie man es erwarten kann, dass man halt in der Heimat von jemandem boxt und selbst keine große Lobby hat, würde ich da nicht antreten. Außer man kriegt halt ein riesen Angebot, ne? Das ist dann wieder was anderes, aber was verspricht man sich denn von so einem Auftritt? Man hat selbst keine Power, also ein K.O.-Sieg ist sehr aussichtslos und nach Punkten im Ausland. Also entweder ist da was im Hintergrund, was man nicht weiß, ne? Oder er hat ein sehr, sehr gutes Angebot bekommen. Aber wie gesagt, da haben wir keine Details. Und von daher, gut, dann ziehe ich meine Meinung jetzt mal zurück. Also Leute, die mit den Wettquoten, ja, ist ein eigenes Risiko, Jungs. Also auf eure Verantwortung. Ich würde mit Pulev gehen, aber wenn es eine UD dann für Yugi Fury gibt, dann ermordet mich danach nicht. Genau. Ja, mehr dazu will ich dann auch nicht mehr sagen. Ist dann okay. Also knapper Kampf und ich gehe mit Pulev, das war's. Mein Tipp und eure Endtipps, was tippt ihr jetzt am Schluss? Ich habe keine.
Ja, Punkt Sieg Pulev, knapp, ja, würde ich auch mich anschließen.
Ja, dann sage ich Punkt Sieg knapp, Fury, aber das ist halt eng, ne? Ist halt.
War alles dabei.
Kann man würfeln, ne? So, ne? Also, das ist wirklich so ein Kampf, den man halt. Ja, auf den man sich freut, einfach weil es so eng ist.
Ja.
Ein Kampf, wo es vielleicht für manche auch so sein könnte, findet natürlich auch am 27. Oktober statt, in der Stadthalle in Weißenfels. Das Ganze wird im MDR zu sehen sein von SES Ulf Steinfurt. Und zwar kämpft Dominik Bösel im Leichtschwergewicht gegen Enrico Kölling um die Europameisterschaft der EBU. Samira, ich denke, da wirst du auch eher denken, dass das Ding über die Punkte geht, aber die Frage ist halt, wer wird dann gewinnen?
Ja, das ist der nächste. Ja, es könnte, also ich würde schon sagen, der nächste enge Kampf. Ja, doch, der wird schon recht eng werden, glaube ich. Wobei ich schon mich auf Kölling als Favoriten festlegen würde, weil ich einfach finde, dass er physisch stärker ist und einfach, ich weiß nicht, ich glaube, der wird mit seiner Physis böse irgendwann zu viel werden. Also, das ist ja auch schon im Vorfeld so ein bisschen, ne? Ein bisschen so eskaliert, wenn man es übertreiben will, keine Ahnung, da, als sie sich getroffen haben und Kölling ärgert den Bösel gerne mal so nach Berliner Art, keine Ahnung. Wegen seiner Verletzung hat er ihn halt so ein bisschen auf den Arm genommen und Bösel sind ja da schon irgendwie die Sicherung so ein bisschen durchgebrannt, dass er die Pressekonferenz vorzeitig verlassen hat mit seinem Gürtel, nur weil er halt so einen blöden Spruch abbekommen hat, ne? Also nach dem Motto, ja, deine Verletzung war ja gar nicht so schlimm oder war ausgedacht oder warum hast du den Kampf so kurzfristig abgesagt, den letzten, also die Ansetzung. Und ja, ich glaube, wenn jemand da schon sich so angreifen lässt und nicht cool bleibt, dann spricht es schon sehr dafür, dass er im Ring vielleicht auch psychisch die Nerven verlieren könnte irgendwann. Also könnte sein, muss nicht, vielleicht ist es dann ganz anders, aber ich denke schon, dass Kölling boxerisch durch seine Physis einfach, wenn er gut drauf ist, also wenn er wirklich einen guten Tag hat, dass er da gute Chancen hat, den Kampf zu gewinnen. Auch, er ist ja auch bei SES, so Stallduell jetzt gegen Bösel. Bösel ist natürlich, ja, er arbeitet, ist halt auch technisch nicht schlecht, gut ausgebildet, aber ich finde, dem fehlt halt so ein bisschen die Power von Kölling, auch wenn er jetzt irgendwie nicht der K.O.-Knockouter ist. Aber trotzdem würde ich ihn so kräftiger, stärker einschätzen. Also ich würde sagen, Punktsieg Kölling.
Ja, da würde ich auch so weit mitgehen. Die Frage ist nur, ob der Imano da auch mitgeht.
Na, bin ich sehr zwiegespalten, was das angeht. Also ich sag mal so, ich habe Kölling auch schon mehrfach gesehen. Ich bin gegen Beta Biev Beispiel gesehen, ich habe ihn gegen Mirko Ricci gesehen, ich habe ihn gegen Liebenberg gesehen. Natürlich hat er den besseren Rekord, ne? Das muss man ganz klar sagen. Er hat den Liebenberg auch zweimal geschlagen, war natürlich aber auch zweimal extrem eng. Den ersten Kampf hat er eigentlich verloren, den zweiten, okay, den kann man dann durchaus Liebenberg geben. Ist schon kurios, also den ersten in Deutschland eigentlich verliert und den zweiten dann in Afrika gewinnt, ist natürlich auch lustig. Ja, gut, war aber dann auch in Ordnung in Afrika der Sieg, den habe ich wie gesagt auch über komplette Distanz geguckt. Dann gegen Beta Biev habe ich den Kampf auch komplett gesehen, gegen Ricci in seiner zweiten Niederlage, beziehungsweise die erste in der Karriere, Habe ich auch gesehen. Und gut gegen Ricky. Ist natürlich eine ganz schwache Leistung gewesen von ihm. Das war auch schon 3 Jahre her. Und ja, gegen Bitter Biev hat er sich besser gehalten, als man das vermuten konnte. Ne? Ich meine, gut, er war natürlich auch nur darauf aus, der hat die 12 Runden zu überstehen. Da sind wir uns einig. Er hat aber gar nicht irgendwas versucht. Ne? Also, das war sehr, sehr defensiv ausgerichtet. Und er wollte eigentlich nur, ja, man hat das Gefühl, er hatte Rundengeld bekommen, ne, in dem Kampf. So, dass er einfach für jede Runde nochmal 1.000er extra kriegt oder so. Keine Ahnung. So, das Gefühl hatte ich, als ich nur der Doppeldeckung Verstands weggelaufen hat. Nur vermieden, vermieden, vermieden. Ganz sporadisch mal einen Konter geschlagen, aber die konnte man sich an einer Hand abzählen. Also, das war eine defensiv natürlich super Leistung auf jeden Fall. Und hat er auch bis zur 12. Runde durchgehalten. Dann ist ihm die Puste ausgegangen. Das ist ja noch, ja, zu Boden geschlagen worden. Ringrichter hat dann abgebrochen. 20 Sekunden, glaube ich, vor dem Ende oder so war das. Und ja, gut, das hätte man auch noch laufen lassen können. Da sogar die Distanz gesehen. Ging mit der Bier auf jeden Fall eine stabile Leistung defensiv
Ist Böse ein
abgerufen.
Bitter Bier? Ist die
So, und
Frage.
ja, jetzt muss man natürlich sagen, Bösel, grundsätzlich hat er den Kampf ja gegen, na, wie hieß er denn jetzt gleich noch? Mein Namensgedächtnis ist so schlecht. Eigentlich müsste ich mir die Namen vorher mal aufschreiben. Gegen Kuba, Karo Murat
Karo
war es.
Murat.
Ja, hat er eine sehr gute Leistung abgerufen, eigentlich, bis zum K.O. Er war dumm, er hat den Kampf dann, ja, durch zu offensive Aktionen aus der Hand gegeben, hinten raus. Ne? Er war nach Punkten knapp in Führung gegen Karo Murat, in meinen Augen zumindest, ich weiß gar nicht, wie es offiziell stand, aber in meinen Augen knapp geführt. Hat ihn schon ganz gut mit dem Jab bearbeitet, den Murat, der ist halt nur reingesprungen und wurde dann, ja, ich will nicht sagen ausgeboxt, dafür war es halt auch zu knapp. Ne? Er hat auch seine Aktion, der Murat, ohne Frage. Aber das war eigentlich ein guter Kampf von Bösel. Und ja, gut, er ist halt dumm gewesen, war zu offensiv und ist dann ja auch schon ein bisschen müde gewesen und wurde dann rausgenommen in dem Kampf auch zurecht. Und ja, gut, das ist halt die Frage. Er ist größer, er hat eine bessere Reichweite. Boxerisch würde ich auch nicht sagen, dass er unbedingt schlechter ist. Bösel ist schon, er kann boxen, er hat einen guten Jab, er ist auch körperlich, er ist relativ groß, hat eine gute Distanz. Die Frage ist halt, so was lässt sich wieder hinreißen? Boxt der clever, boxt der dumm? Es sind beides Boxer, die über die Technik herkommen. Beide ungefähr so vom, ich weiß nicht, vom Punch finde ich beide ungefähr gleich, Schlagkraft gleich. Boxerisch, die Deckung könnte hier ausschlaggebend sein, möglicherweise. Und die finde ich bei Kölling, das hat er halt gegen Peter Bierbaum
Besser.
gut gezeigt, besser. Genau, er lässt weniger zu und auf der Grundbasis denke ich mal, würde ich auch schätzen, dass der Bösel da vielleicht ein bisschen frustriert wirkt in den Kampf, so weil er einfach nicht genug Aktionen landen kann, wie er sich das vorstellt. Und ja, dass Kölling mehr machen kann als gegen Peter Bier, ist ja klar. Er ist auch ein guter Techniker, so auf jeden Fall. Technisch starker Boxer. Er sollte Bösel schon schlagen können, denke ich auch. Im Zweifel würde ich da auch mit Kölling gehen. Aber wie gesagt, er hat auch gegen Rizzi verloren, gegen einen Mann, wo man eigentlich von ausgehen könnte, den dann muss er ausboxen, dann macht er auch nicht. Also, es ist so eine ganz schwierige Ansetzung. Es ist eng im Zweifel mit Kölling. Ich denke auch nach Punkten. Ich glaube nicht, dass er den Bösel ausnocken kann, außer der verhält sich wieder total taktisch blöd und powert sich total aus. Glaube ich aber nicht. Ich denke, da wird er gelernt haben aus dem Murat-Kampf. Und ja, ich denke, das wird eine ganz enge Sache nach Punkten im Zweifel. Aber für Kölling, weil er eben die besseren Leute bisher geboxt hat. Und wenn man in Liebenberg nach Punkten in Afrika schlägt, sollte man auch einen Bösel schlagen. In der Regel wird das dann auch passieren. Ich denke, ja, so eine knappe Sache, 115, 113, so. Das wird aber enger, als man denkt. Das wird keine eindeutige Sache. Knapper Punktsieg für Kölling ist mein Tipp.
Da sind wir uns ja relativ einig dann. Ja, auf jeden Fall, das zu sehen sein wird es im MDR und ja, lohnt sich dann auf jeden Fall da mal einzuschalten, weil solch schicken Ansetzungen, zumindest von dass sie halt sportlich wirklich eng sind. So, das ist einfach immer das, was einem dann doch Freude bereitet. Ansonsten auf deiner Karte vielleicht auch Roman Fress kämpft gegen Björn Blaschke um den BDB-Titel. Ramona Kühne kämpft gegen Silvia Maxim aus Polen. Und Mohamed Rabi kämpft gegen TBA. Und Jürgen Uldey kämpft auch gegen TBA. Da wird man dann sehen, gegen wen die boxen, aber wahrscheinlich gegen die übliche Laufkundschaft. Ja, ansonsten wäre es das dann schon mit diesem Event. Ansonsten gibt es noch eine Veranstaltung, die wir auch noch erwähnen wollten. Regis Progreis kämpft gegen Terry Flanagan und im Interimtitel der WBC in Superleichtgewicht. Und Ivan Berenschik kämpft gegen Anthony Igitt, den ja, man hier zu Lande vielleicht auch kennt, und den vakanten IBF-Titel im Superleichtgewicht. Ja, will jemand dazu noch irgendwas sagen?
Wir haben, glaube ich, noch Burnett gegen Donaire, ne? Der ja, findet dann am 3. November statt. Ja. Falls wir den noch mit reinnehmen wollen. Ja.
Kann man zumindest erwähnen. Ne?
Genau, auswärts. Ich denke, da müsste Burnett erfolgreich sein. Donaire ist ja auch schon relativ, ja, Hintertag, sage ich mal.
Ist ja einfach auch schon so ein bisschen,
ja,
müsste Burnett. Der Lack ist schon ein bisschen ab,
ja, kann man sagen. Hier denke ich, Burnett Punktsieg. Ja, den Kampf kann man noch beiläufig erwähnen, aber es ist auch, wie gesagt, nichts, wo man groß drüber sprechen muss oder müsste.
Ja, ja. Nein, da wird dann natürlich Ende des Jahres wird es dann auch wieder noch interessanter werden, gerade wenn es dann später ging. Im Dezember Wilder gegen Fury oder Usyk, Value und so. Da steht auf jeden Fall noch einiges so an dieses Jahr. Gut, dann ja, wäre es soweit mit der Vorschau und dann kommen wir einfach mal so zu den News. Und was gibt es denn zum Beispiel, Samira? Zwar Neuigkeiten.
Ja, zum Beispiel gibt es die Neuigkeit, dass ab jetzt Björn Schicke aus Berlin für den Argon Sportstall boxt. Also neben Jack Kulkai und einigen anderen haben sie jetzt einen weiteren Boxer unter Vertrag genommen. Und ja, also der Boxstall hier in Berlin wächst. Und Björn Schicke, weiß ich nicht, ob die Leute ihn kennen, wenn nicht. Davor war er bei Grazian Rocchigiani in der ja, in der Sportgruppe, Boxgruppe. Und jetzt ist er bei Argon Sport unter Thorsten Schmitz. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall nett zu beobachten. Ich meine, die haben ja schon einige, die haben ja Kulcay, Edmund Gerber zum Beispiel, den man ja sicherlich auch noch kennt hierzulande.
Fabian Dienke,
mal gucken. Ja, ein paar Leute ja. Haben sie schon. Und mal gucken, was da so raus entstehen wird. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ja, ansonsten, ja, ich glaube, viele haben auch gelesen, dass das, ich glaube, das stand beim letzten Podcast schon fest, aber wir haben nicht darüber gesprochen, dass HBO ab 2019 dann kein Boxen mehr zeigen wird und das Canelo dann, ja, bei DAZN zu bewundern sein wird, aber ich weiß nicht, also ich werde HBO ja schon irgendwo vermissen, weil ich meine, wir hatten uns vor dem Box-Podcast schon kurz darüber unterhalten. So die HBO-Veranstaltung, wenn man die so sich so ansieht. Und in Zeiten, bevor es The Zone noch nicht gab und so, hat man ja dann doch viel HBO geschaut und oder wenn man so die Wiederholung früher gesehen hat auf Eurosport oder so. Irgendwie hatten die diese Übertragung ja doch irgendwie ja so einen besonderen Flair. Irgendwie, wenn das mit es fing ja schon an, irgendwie, keine Ahnung, die Musik und dann flog der Hubschrauber übers Casino bei Las Vegas bei Nacht und weiß ich nicht, das hatte irgendwie so einen eigenen Charme so und das, finde ich, ist bei The Zone ja nicht so gegeben so, ne, also irgendwie werde ich HBO auf jeden Fall vermissen, weil es einfach irgendwie legendär war, die Kämpfe, die sie gezeigt haben. Früher lief eigentlich alles, was riesig war bei HBO und ja, die sind jetzt auch Geschichte so, ne? Ganz, ich weiß nicht, im Fernsehen, das normale Fernsehen irgendwie, das wird immer weniger und es verlagert sich alles mehr, ja, Richtung Internet, Richtung Streaming-Anbietern und das ist auf jeden Fall schon Hammer, dass HBO kein Boxen mehr zeigt. Und ich werde sie auf jeden Fall vermissen, weil irgendwie hatte das doch immer schon irgendwie so einen eigenen Flair, so, das ist, weiß es ich, wenn man, oder es ist gleich wie, wenn man andere Sportarten verfolgt, wenn man jetzt so ein NBA-Spiel, weißt du, bei DAZN guckt oder wo auch immer, hat das nicht für mich zumindest den gleichen Flair, als wenn ich das irgendwie im Original bei TNT sehe in Amerika. Weil allein auch schon die Werbung, die Interviews und so, das hat irgendwie schon. Ja, weiß ich nicht, das nimmt mich irgendwie mehr mit, als wenn ich das nur so beim Stream-Anbieter sehe. Was natürlich auch okay ist und auch teilweise gut ist. Keine Frage, aber es ist irgendwie. Fehlt da irgendwie so ein bisschen Flair. Ich weiß nicht, seht ihr, findet ihr es auch?
Naja, es kommt immer darauf an, aus welcher Richtung man das betrachtet. Wenn man sich natürlich jetzt die ganzen Vorberichte immer mit anschaut von der Veranstaltung, klar, dann wird definitiv was fehlen.
Ja, so 24/7 vorne, vor den
Genau.
großen Kämpfen und so, das ist
Richtig. Das ist
super.
ja meistens bei den Highlight-Kämpfen so, dass man da immer schon 2 Stunden vor der Veranstaltung reinschaut und die Undercard-Kämpfe guckt. Macht man ja in der Regel schon, ne? Also bei so richtigen Highlight-Kämpfen definitiv. Bei dann weniger großen Kämpfen ist es, denke ich mal, nicht so, fällt es nicht so ins Gewicht. Aber klar, bei den richtig großen Fights, wo man schon vielleicht 2, 3 Monate vorher drüber spricht, wie jetzt zum Beispiel Wilder gegen Joshua, das wäre zum Beispiel so ein Ding. Da guckt man die Veranstaltung ja auch nicht erst irgendwie 10 Minuten vor dem Kampf, sondern geht dann wahrscheinlich schon 2 Stunden vorher drauf, weil man einfach alles sehen will, wenn man die ganzen Vorberichte sehen möchte, vielleicht sogar noch einen Vorkampf oder die ganzen ja, Experten zu dem Kampf hören möchte. Und da fehlt natürlich dann schon etwas. Ja. Die Frage ist natürlich, was die Zone daraus macht. Vielleicht geht man ja auch jetzt in der Richtung dann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und verbessert möglicherweise noch die Übertragung Schritt für Schritt. Ich könnte mir ja schon vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Gas gibt, wenn man sich jetzt da mehr Rechte noch sichert oder mehr Kämpfe zeigt in Zukunft, dass man dann auch die Übertragung vielleicht verbessert. Man macht es ja noch nicht so allzu lange. Das kann man natürlich hoffen. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, wenn man jetzt halt schon wirklich ja, 10, 20 Jahre mit dem Boxen sich befasst oder vielleicht sogar länger und man guckt die Veranstaltung, man hat damals alles geguckt, die ganzen Legenden, vielleicht sogar noch Tyson-Kämpfe gesehen oder ich weiß nicht, egal wen man jetzt nennen könnte von den ganzen Ikonen und den ganzen Superstars von früher, dann fehlt einem natürlich was, ne, weil man es halt auch nicht anders kennt und da geht auf jeden Fall ein Riesensender von Bord und ja, natürlich finde ich das schon sehr traurig. Aber ich sag mal so grundsätzlich, wenn was Neues kommt, muss es nicht immer gleich auch schlechter sein, als es das alte gewesen ist. Also ich schätze die Zone auf jeden Fall als Anbieter sehr und hoffe, dass sie ihr Programm auf jeden Fall noch verbessern können und die Übertragung an sich vielleicht auch, weil die muss ich sagen, es ist wirklich ein bisschen, ist zwar eine gute Qualität und es macht auch Spaß, so die Kommentatoren zuzuhören, sind jetzt auch keine Idioten, die das kommentieren, sage ich mal, sind immer ganz lustig, die zwei, die das in der Regel machen und ja, aber das ist ein anderes Flair, wie du schon sagst. Es ist schon ja, noch nicht so gut wie HBO und deswegen, Stand jetzt, würde ich auch sagen, wird da was fehlen, ja.
Ja, weil ich weiß nicht, also ich werde sowas wie Jim Lampley und so, Lederman und Kellermann und so, das ist irgendwie schon, nee, keine Ahnung,
Das kennen wir halt aus der Kindheit, ne? Muss man
ja,
sagen. Ja, das fehlt.
das hatte schon was, ne? Und das ist halt, geht mir halt, wie gesagt, nicht nur beim Boxen so, sondern, keine Ahnung, so nichts gegen eine Basketballübertragung bei The Zone, aber wenn man das originale TNT mal gesehen hat früher, auf diversen Wegen oder wenn man in Amerika war, dann weiß ich, das ist halt ein ganz anderes Flair, so weiß ich nicht, wenn du dann in der Halbzeitpause dann halt irgendwie, ne, die ganzen Experten da sitzen hast und so und dann die teilweise auch coole Werbung, die es da so gibt, siehst, dann das hat irgendwie einen anderen Charme, aber vielleicht müssen wir uns da einfach dran gewöhnen, dass ja die Fernsehwelt sich verändern wird und dann, dass dann halt solche Anbieter wie The Zone oder vielleicht in Zukunft auch irgendwelche anderen, ja, das Ding einfach übernehmen, ne? Das ist
Ja,
einfach so.
haben wir ja schon vor Jahren gesagt.
Ja.
Wo du jetzt, ich weiß nicht, wir reden ja auch schon länger, kennen uns schon lange. Du hast ja schon damals, ich glaube, wo wir uns kennengelernt haben, früher schon auf den Fernseher relativ wenig Wert gelegt. Ne? War ja auch damals auch schon so. Und oder hat es nicht mal einen, glaube ich. Ne? Irgendwie so war das.
Genau.
Und da hast du ja auch schon gesagt, so, das wird sowieso immer weniger jetzt werden mit den Jahren, weil eben das Internet-Streaming und so immer mehr aufkommt. Und ja, da hattest du ja auch recht. Ne? Stand jetzt, ich bin jetzt auch mittlerweile wirklich, ich habe mein Fernseher schon seit, ich glaube, das letzte Mal an hatte ich ihn zu Joshua gegen Takam, glaube ich, war es. Ja, das
Ja,
war das
aber
letzte
dann
Mal, wo ich den
benutzt du es
Fernseher
ja.
an hatte zum Fernsehen gucken.
Genau, ja, aber du guckst halt dann Streams auf dem Fernseher so. Aber so reguläres, normales Fernsehen, ja sicher, wenn irgendwelche, weiß ich, sind Wahlen oder so, dann schalte ich vielleicht auch mal ein, aber das kriegst du ja auch alles per Stream.
Ja, richtig.
Wofür soll ich
Auf.
noch normales Fernsehen gucken?
Genau. Vollkommen richtig. Und deswegen, Klar, verändern sich Dinge natürlich dann auch, logischerweise. Das ist ja ganz klar. Es ist Revolution und die Internetverbindungen sind halt aktuell jetzt schon halt so gut bei jedem normalen Menschen, der jetzt nicht irgendwie in Bayern auf dem Land lebt, der vielleicht immer noch mit einer 6000er Leitung rumläuft. Aber ja, im Durchschnitt haben die Leute halt Minimum, sage ich mal schon, ihre 16000er Leitung, mindestens, wenn ich sogar schon höre. Ich weiß es nicht, was die Durchschnittsverbindung ist, aber die wird schon eher Richtung 50.000 gehen aktuell. Und da kannst du halt schon einiges mitmachen. Und klar, dann schauen die Leute halt mehr über den Computer, aber allgemein, man kann ja auch über Konsolen gucken. Das ist ja völlig egal, aber der reguläre Fernseher, so der, genau, ist halt Geschichte fast schon, ne, kann man sagen. Noch nicht komplett, also es gibt auch noch viele, die Fernsehen gucken, aber es wird immer weniger. Und gehen wir nochmal 5 Jahre weiter, ich würde sagen, dann hat sich das Thema fast schon erledigt.
Ja, absolut, weil ich meine, jeder hat ja mittlerweile irgendwie ein Smartphone oder ein Tablet oder so. Und du kannst halt einfach heutzutage das gucken, wann du willst, wo du schaust. Gut, bei Live-Events schaust du es halt dann, wenn es stattfindet, weil es ist halt live immer noch geil, aber du schaust im Grunde das, was du willst und wo du willst. Und nicht mehr so zu Hause zwingend vor dem Fernseher. Ne? Da kannst du halt auch unterwegs alles gucken und.
Ja, auch Sky gucke ich aktuell überhaupt nicht mehr über den Fernseher. Gucke ich alles über den Computer mittlerweile. So seit ungefähr 2, 3 Jahren. Ist auch nichts mehr, was ich im Fernseher anmache. Weil warum auch? Du kannst alles über Sky Go auch auf dem PC gucken oder so. Also das ist total unnötig, da noch einen Fernseher fern zu machen. Sehe ich auch so. Brauchen tue ich
Ja.
das Ding eigentlich eher nicht mehr. Klar, man zockt gelegentlich mal mit dem PS4 drauf und so, deswegen habe ich das Ding jetzt auch noch nicht verkauft oder so. Werde es auch behalten. Aber so zum Fernseher gucken an sich, gebe ich dir komplett recht. Es ist eigentlich kaum noch notwendig, so ein Gerät, ja.
Ja, eigentlich gar nicht, ne? Weil auch die wirklich schönen Sachen halt oft auch im Fernsehen erst später kommen, wie manche Serien oder so. Oder auch, was kann man denn jetzt auch im regulären Fernsehen denn noch schauen? Und dadurch, dass alles so kompliziert ist, keine Ahnung, Champions League oder Bundesliga kannst du gar nicht mehr bei einem Anbieter quasi alles schauen, musst du quasi halt auch mehr oder weniger diesen Weg gehen und dann machst du eh alles online und weil es halt einfacher ist und
Ja, was ich noch viel,
ja.
viel geiler finde am Online-TV oder allgemein online irgendwas zu schauen, ist halt, du hast keine festen Zeiten, an die du dich binden musst. Es ist halt nichts im Endeffekt, was dich dazu zwingt, irgendwas live zu gucken. Im Fernsehen weißt du genau, 20:15 Uhr fängt der und der Film an und um 20 Uhr XX hört er auf. So, aber was ist, wenn du einfach mal müde bist oder du pennst vorm TV ein oder du hast einfach mal keinen Bock oder so, um die Zeit dann Fernsehen zu gucken? Willst du mal was anderes machen? Willst du mal mit dem Kumpel telefonieren oder willst einfach pennen, weil du morgens früh raus musst? Du musst dich ja irgendwas binden beim TV. Und beim Online-Stream ist es halt meistens so, zumindest zu 90%, kannst du die Dinger halt scheißegal wann, jederzeit in der Wiederholung noch nachträglich angucken. Und das kannst du im Fernsehen halt nicht. Du kannst nicht einfach den Film, der um 22 Uhr irgendwie kam, nochmal nachts gucken oder irgendwann einen Tag später gucken. Der ist dann halt weg. So, und von daher finde ich das
Genau, du
Online
kannst es
eigentlich geil.
zwar wahrscheinlich aufnehmen mit irgendwelchen Festplattenrekordern oder
Gut,
so, aber du
aber es
hast
ist halt
dann, wer
Aufwand.
macht das denn? Das ist doch
Eben, und
Aufwand.
es ist
Da ist wieder
Aufwand.
das Ding da stehen und
Genau,
so.
muss es einschalten, muss es programmieren, muss das Ding dann nachher wieder löschen, um Platz zu schaffen und keine Ahnung, das ist ja alles Aufwand. Im Internet gehst du, aber du schläfst irgendwann und stehst auf und sagst, oh, heute habe ich mal Bock, ich habe Zeit, 2 Stunden, komm. So, hau ich die Media an, guck dann die Mediathek, boom. So, kann ich die Sendung ausfiltern und kann sie angucken, wann ich das möchte. Ich kann sie pausieren, wann ich möchte. Und das ist halt ein Klick.
Genau, es hat einfach absolut nur Vorteile.
Viel chilliger und unaufwendiger und bietet nur Vorteile, das Ganze. Genau, deswegen finde ich auch, also das Internet hat den Fernseher in meinen Augen Stand jetzt schon lange übernommen.
Ja, natürlich, das ist
Aber
ja
so eine
auch ein.
Statistik würde mich mal interessieren, wenn man jetzt mal 1000 Leute auf der Straße fragen würde, wie viel Fernsehen guckt ihr noch so pro Monat, wie viele Stunden? Und wenn man das vor 10 Jahren gemacht hätte, das würde mich mal interessieren, wie jetzt da damals die Statistik gewesen ist und jetzt. Hast du da Statistiken? Ich weiß es nicht.
Nee, ich weiß nur, dass zum Beispiel so die Durchschnittszuschauer bei ARD und ZDF zum Beispiel, die sind ja um die 60 oder gar
Älter.
älter. Das ist halt, ich will nicht sagen, alte Leute, Medium, aber alles, die ganzen jungen Leute, die treiben sich halt irgendwo bei YouTube, Twitch oder den ganzen Streaming-Anbietern rum, aber so reguläres Fernsehen. Was gucken denn da junge Leute noch? Klar, die benutzen die Mediatheken und so, gucken vielleicht das, was sie interessiert, aber so reguläres Fernsehen, das stirbt, ist einfach so Dead Man Walking, das wird immer mehr aussterben, so. Du blickst ja auch gar nicht mehr durch. Ich finde, das ist auch äußerst unkomfortabel. Finde ich, wenn du im Fernsehen irgendwas gucken willst, selbst wenn ich den mal einschalte und selbst so durch die Kanäle, du hast halt deine Kabelnetze an Betreiber und der eine gibt dir diesen Sender nicht frei, dann musst du wieder dieses Paket dazu buchen und bindest dich dann da wieder. Das ist doch alles fürchterlich. Also, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf und deswegen ist einfach für mich reguläres Fernsehen einfach, ja, ist für mich tot, ne? Das ist so wie die Bankfiliale um die Ecke, die wird,
Oh, Stern.
ja, die sterben aus oder vielleicht auch die Versicherungsfilialen um die Ecke. Das wird auch weniger werden irgendwann und das ist einfach so ein Business, ja, was stirbt, ne?
Ja, auf der einen Art traurig, auf der anderen Seite halt auch normal, ne, weil eben, ja, mit Voranschreiten der Technik oder Möglichkeiten wird es immer Veränderungen geben. Von daher, ich finde das halt, wie gesagt, gar nicht so schlimm. Auch wenn ich mit dem TV groß geworden bin, aber grundsätzlich, das Internet bietet halt viele Möglichkeiten. Einziger Nachteil ist halt, wenn das Internet ausfällt, läuft hier gar nichts mehr. Hatte ich nämlich
Ja.
letzte Woche gehabt. Also, es geht nichts. Mein Fernseher geht nicht, mein Internet, ich kann halt nichts machen. Also, ich bin total, ich sitze
Ja.
hier und denke mir so, okay, wie geht's jetzt weiter?
Genau,
Ist
ist man
voll
tot,
abhängig davon. Ja.
ne?
Ohne Scheiß, das war
Der Mann
40
in
Stunden
der
weg.
Höhle.
Ja, ich habe mich gefühlt ja, irgendwie in den 70ern oder so, keine Ahnung. Auch wenn ich jetzt noch nicht in den 70ern geboren bin, aber ne, so, man hatte halt irgendwie, konnte sein Mamau rausholen oder wie auch immer oder ein paar Karten legen. Aber ja, ansonsten, keine Ahnung. Ich war wirklich irgendwie aufgeschmissen. Das ist echt schlimm. Also, das ist der Nachteil halt, ne, wenn man angewiesen ist auf die Internetdose auch bezüglich des TVs. Das konnte ich auch nicht den Fernseher anmachen, weil mein Internet läuft halt, oder der Fernseher läuft übers E-Net bei mir, über die Internetleitung. Das heißt, ja, Imba war tot. Ging nix. Das ist so der einzige Nachteil halt, ne, den du
Ja.
vielleicht hast. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist halt völlig egal, wann du das Internet anschmeißt. Du kannst jederzeit alles tun, was du willst. Jeden Film dann gucken, wann du möchtest. Und von daher, ja, das ist schon sehr gut. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen am Thema vorbei ist. Aber ich denke mal, so eine kleine Fernsehdiskussion war doch ganz, ganz nett, weil wir heute sowieso nicht so einen riesen Rahmen haben, was die Kämpfe betrifft.
Ja. So ist es. Und dann, ja, was könnte man noch erwähnen? Vielleicht, dass ja, Gerald Miller vielleicht um die vakante WBA-WM kämpft, weil es ja nicht zum Kampf zwischen Manuel Char und Francis Oquendo gekommen ist, aufgrund Chars Dopingtests. Ja, da muss man dann sehen, ob es dazu kommt. Ja. Was da wirklich jetzt dann kommen wird, weiß man nicht. Das ist einfach ja, Spekulation. Aber er wäre auf jeden Fall dann so der nächste Kandidat.
Wer wäre euer Favorit in dem Kampf? Angenommen,
Also.
der Oquendo wäre jetzt noch passabel. Der wäre jetzt noch wirklich so, wie er mit 38 war oder 37 war. Er hat eine gute Form und er wird das abrufen, was er noch so in seinen engen Kämpfchen, die er meistens nicht bekommen hat, manchmal zurecht, manchmal nicht zurecht. Wie schätzt ihr das dann ein?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich weiß immer noch, ich meine, Gerald Miller ist stark, aber wie stark ist er? Ich weiß es nicht. Weil die Leute, gegen die er geboxt hat, klar, gegen Wach, das war schon eindrucksvoll, aber Duaupor ist echt okay. Aber ich würde im Zweifel mit Miller gehen, also ich denke, bisschen besser ist. Aber Francis Oquendo war nicht so schlecht. Für mich hat er zum Beispiel auch gegen Holyfield damals eher gewonnen als verloren.
Gegen einige seiner Niederlagen. Ich glaube,
Ja.
ich weiß es nicht genau, gegen wen. Ich habe jetzt auch Boxer gerade nicht offen, aber so von den 8 Niederlagen, die er hat, waren 4, 5 gefühlt eher Siege. Also er war wirklich früher sehr, sehr stark und er hat auch, glaube ich, nie klar verloren. Wenn er nach Punkten verloren hat, immer
Ja.
mit einem Punkt Unterschied oder so. Und ja, ist auf jeden Fall ein guter Boxer. Aber Miller, ich finde ihn schon, dessen mit dem Kumpel darüber gesprochen, Miller finde ich schon sehr eindrucksvoll. Er ist natürlich schwer mit seinen 144 Kilo, da muss er eigentlich schon was verlieren, auch wenn er sagt, er fühlt sich umso dicker oder schwerer er ist, umso wohler fühlt er sich. Aber ja, gegen die richtig guten Leute, ja gut, das ist halt wieder was anderes, ne? Aber er hat auch schon, wie gesagt, gegen, sagen wir viel, hat keine Kondition und so, finde ich gar nicht. Er hat eine gute Workrate, er macht viel, er tut viel, er geht voran. Deckung ist jetzt nicht das Beste, aber
Aber
schlägt
es ist
viel
halt
und
ein Bär, ne?
er
Es
ist
ist
ein
halt eine Maschine, natürlich
physisches
das.
Viech. Und habe ich letztens einen Kollegen noch gesagt, der hat mich dazu befragt. Ich habe ihm Miller einmal gezeigt, das gegen Adamek und davor auch nochmal gegen Duhaupass. Ich finde ihn eigentlich auch ganz eindrucksvoll. Hat mich gefragt, was ich so denken würde, wenn Joshua gegen Miller boxt. Wie geht das aus? Ich bin mir da gar nicht so sicher, dass der Joshua den so safe schlägt. Also, wenn der was nehmen kann, wovon ich mal ausgehe, bisher hat er wirklich auch gegen Wach, auch gegen Duhaupass, hat er eigentlich, ist er durch die Jabs durchgegangen. Sind natürlich jetzt auch keine Hardcore-Hitter so, beide, aber die sind halt auch 2 Meter, ne, und haben schon eine gewisse Schlagkraft. wenn der Kinn hat und so den Anfangsstrom von Joshua, er ist ja offen, der Miller, das leitet ja dazu, dass der Joshua auch was macht und auch mal durchkommt. Und aber wenn er das so wie Formen-like nehmen kann, ist ja so eine Art Formen irgendwie. Groß, nicht die beste Deckung, nimmt viel, körperlich ein unfassbares Tier. Ist auch nicht die Riesenschlagkraft, okay, aber da ist vielleicht Formen besser gewesen. Aber so ein bisschen vergleichbar mit Formen, oder? So von der Art. Geht nur nach vorne, schlägt viel. Wenn der da, wie gesagt, was nehmen kann und Joshua ist nicht das konditionell bestaufgestellteste Paket, könnte er ihn vielleicht hinten raus sogar zermürben. Weil er halt nicht die beste Kondi hat und den Druck, den er macht, wenn du den konterst und es bringt nichts, das ist unangenehm. Normal müsste Joshua ihn ausnocken, wenn man sagt, klar, der ist offen wie sonst was und da müsste irgendwann spätestens nach der 14., 15. Bombe hat er seine Probleme. Aber angenommen, wenn nicht, und er nimmt das, könnt ihr euch vorstellen, dass das vielleicht sogar hinten raus unangenehm wird für Joshua?
Ja, ich glaube nicht gegen Joshua, dass er das große Problem hätte, aber ich weiß nicht, er ist noch ungeschlagen. Das Ding ist halt, so gegen wirklich gute, also richtige Top-Leute hat er halt noch nicht geboxt. Und da wird man sehen, wie es dann ausgeht. Aber unangenehm auf jeden Fall, weil ich meine, solche physischen Monster gibt es halt kaum im Boxen. Weil das war irgendwie so ein 150-Kilo-Mensch, dass der da 12 Runden gehen kann. Da gibt es halt nicht viele von auf der Welt.
Und noch mit anständigem Tempo halt dazu. Wie gesagt, das war gegen Duhaupers und gegen Wach war das noch ziemlich hohes Tempo. Er hat zum Schluss sogar noch was draufgepackt eigentlich, um die Leute dann vorzeitig noch aus dem Kampf zu nehmen. So, ne? Also da haben sich die Kommentatoren nämlich ein bisschen verhauen letztes Mal gegen Adam Mack. Da habe ich mich gewundert, was die da sagen. Die sagen, ja, der muss aufpassen, der Miller jetzt gegen Adam Mack. Nicht, dass der nach 3-4 Runden schon mit dem Gewicht irgendwie konditionelle Probleme kriegt und dass Adam Mack ihn dann irgendwie ausboxt, weil er schneller ist und er dann irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Ich mir gedacht so, habt ihr den Miller schon mal kämpfen sehen? Der ist eher der Spätstarter, der macht meistens in den ersten 2 Runden gar nicht viel, der chillt eigentlich am Anfang und kommt dann so ab der 3., 4., 5. erstmal richtig in Fahrt und fängt dann richtig an zu drücken und zu pressen und so und der hat die Kondition und auch mit 140 Kilo kann der 12 Runden easy gehen mit einer hohen Workrate. Da muss man sich mal angucken. Also, wie gesagt, auch gegen Wach und so, die hat er nachher erst mit vielen, vielen Schlägen eingedeckt. So ab der 6. erstmal richtig aufgedreht, Druck gemacht und die waren müssen aufgeben, die Gegner. Oder auch den wie war es denn? Washington hieß der, genau. Washington hat er auch geschlagen. Nach 9 Runden ist er sitzen geblieben. Der konnte mit dem Druck überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Der hat aufgegeben, der konnte nicht mehr.
Ist halt schwierig, weil es gibt in der Vergangenheit ja auch kaum Boxer mit dieser Physis, weil. Genau. Wenn man sie auch so zurücklegt, selbst die physisch starken Boxer, weiß das ich, irgendwelche Lennox Lewis, Riddick Bowe oder solche Leute, oder die Klitschko, jetzt Joshua, das sind ja alles so 110, 115 Kilo Monster gewesen.
Richtig.
Aber er ist ja einfach nochmal so viel drüber und weiß ich nicht, wie er sich dann schlagen will. Also es ist auf jeden Fall super interessant, mal so einen extremen Mann zu haben, weil das ist einfach nochmal.
Weil er rollt halt im wahrsten
heftig.
Sinne des Wortes. 12 Runden auf dich zu und schlägt ununterbrochen und du konterst ihn und es juckt ihn einfach nicht. Und das ist, er geht halt da durch. Scheißegal, dann mach mal deinen Jab, ja, und weiter. Ich bin dran und ich nehme einmal deinen Jab und du nimmst dafür 3-4 Hände von mir und ich gehe weiter vor. Und das fuckt ab. Und gerade so Leute, die halt nicht konditionell so stark sind. Deswegen, ich sag mal, wenn der nicht wirklich exposed wird jetzt die nächste Zeit irgendwie und weiter so solide gewinnt, wie er es aktuell tut, wie gesagt, dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Ding gegen Joshua sehr interessant wird. Wenn der Joshua einfach irgendwann so, das nervt einfach. Der braucht ja seine Pausen. Gerade Joshua braucht seine Pausen, müssen wir darauf achten. Der nimmt sich immer mal 1-2 Runden zwischendrin und macht ganz wenig. Die kriegt der gegen Miller nicht. Der wird drücken und der Jab wird ihn nicht jucken. Er geht dann weiter durch. Er nimmt den Jab ja und schön, dann ist er wieder dran am Mann. So.
Ja, und wenn man das mal so vergleicht, was so Wilder zum Beispiel, ja, oder Wilder, was der gegen die Duhaupers gezeigt hat. Ja. Und er hatte relativ wenig Probleme. So. Also das ist schon krass. Also.
Ja, beim Wilder habe ich mit einem Kollegen besprochen, so, der ist halt immer in Bewegung. Ne? Der ist halt sehr gut auf den Beinen. Ich kann mir vorstellen, dass der wegläuft. So, aber es nervt, kann er das 12 Runden dann auch, weil
er kommt.
Ne? Nur Wilder, gut, er hat natürlich diese, da kann Miller das vielleicht nicht so essentiell machen, wie er es aktuell macht, weil Wilder hat diese unfassbaren Bomben. Ne? Also wenn da mal so ein, ich glaube, da kann, ich weiß nicht, das Ding, du kannst es, glaube ich, nicht nehmen.
Ja, aber der frackt natürlich auch solche Duhaupers nicht in den ersten Runden weg, also weiß ich nicht.
Okay, ja, gebe ich da auch recht, natürlich, hat die Leute auch oft schon 8, 9, 10 Runden stehen lassen und so.
Ja, alles, was ein bisschen besser ist, steht länger.
Ja, gut, okay. Ja, gebe ich dir recht. Ja, wie gesagt, interessanter Mann auf jeden Fall. Miller, und den
Ja.
sollte man auf dem Radar haben. Und wie gesagt, ich würde ihn gerne mal unfassbar gerne. Hoffe ich, hole gegen Oquendo, wenn es dazu kommt, den Titel und boxe dann irgendwie nächstes Jahr mal gegen Joshua. Das Ding würde mich unfassbar interessieren. Und wenn der Kinn hat, der Typ, wie gesagt, der wird den ärgern, den Joshua. Vielleicht wird er ihn nicht besiegen, aber er wird ihn extrem ärgern. Und das wäre ein sehr, sehr geiler Kampf. Wie gesagt, sofern der ein bisschen was nehmen kann, wovon ich ausgehe, bisher hat er nicht irgendwo mal gezuckt in irgendeinem Kampf. Von Lou Hopper ist auch viele, viele unfassbar gute Jabs gefressen, nicht ansatzweise irgendwie darauf reagiert. Auch gegen Wach, der hat ihn auch ein paar Mal richtig gut getroffen. Keine Reaktion. Ich denke,
Ja.
der kann nehmen, und wenn das Kinn aller Formen vielleicht stabil ist, dann viel Spaß den Gegnern, die mit ihm sich 12 Runden abquälen müssen. Das ist ein Spaß auf jeden Fall, wenn du 36 Minuten gegen so eine Maschine boxen musst, der nur auf dich zukommt und schlägt.
Ja,
Das ist
genau.
sehr böse auf jeden Fall. Und
Ja.
wenn man das schafft, wie gesagt, und sich dann anschließend gegen so einen Mann durchsetzt, deswegen für Joshua finde ich es halt sehr interessant, wenn er mal 12 Runden Dauerdruck ausgesetzt ist. Der wird dann ein paar
Ja.
Mal Konter reinhauen, der kann das konditionell einfach nicht. Der kann dann vielleicht, der wird irgendwann nervlich einfach durchdrehen. Der wird dann einfach mal 7, 8 Bomben hauen, weil er böse ist und den endlich weghaben will. Ja, der geht aber nicht runter. Ja, und er kommt weiter vor und keine Ahnung, das ist ein mega Abhärtungstest. Und deswegen, diesen Typen werden glaube ich, alle freiwillig erstmal meiden. Dann wird keiner freiwillig irgendwie als Free-Titelverteidigung wählen. So, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, weil
Auch
man
der.
halt auch nicht weiß, was passiert, wird er so, wenn er, ich meine, Hände von Duopas zu nehmen, ist halt was anderes als von Wilder oder Joshua, aber eine volle Hand zu nehmen,
Das ist
das,
die Sache. Das ist die Sache. Und das sind die
wie
Fragezeichen.
reagiert er dann, wie
Deswegen
du
sage
eben
ich ja,
schon
wenn er
sagtest?
das kann
Ja.
und das Kinn ist wie Formen, dann wird es interessant. Das weiß man natürlich nicht. Klar, kann auch sein, dass er dann halt, wenn er einmal da an der Schläfe getroffen wird oder so, dann wie ein nasser Sack umfällt. Ne? Das weiß man halt nicht. Aber das macht es sehr interessant. Man weiß es eben nicht. Und genau diese Kämpfe will man ja sehen, wo man halt nicht hundertprozentig weiß, was kommt. Und
Genau, weil
Miller
die
wäre so ein
anderen.
Kandidat, wo ich auf jeden Fall mich jetzt schon einen Monat vorher darauf freuen würde, wenn so ein Kampf mal gegen
Ja.
einen der beiden zustande kommt, weil er einfach ja, ein cooler Typ ist und Gegner auf jeden Fall bestimmt ärgern kann. Da schaltet man ja lieber ein, als wenn jetzt, keine Ahnung, Wilder gegen, was weiß ich, Christian Hammer boxt oder so. Ne? Wo du halt weißt, was passiert, ja.
Genau. Du weißt
Deswegen.
einfach, der wird dir dann irgendwann in der 10. Runde oder so in Rente schicken. Oder in den Boden
Spätestens.
schicken. Ja,
Ja.
wenn es so lange dauert.
Deswegen freuen wir uns mal auf die nächsten Kämpfe. Jetzt haben wir erstmal Fury dann noch gegen Wilder. Das wird auch mega interessant. Da weiß man auch nicht, was passiert. Ne? Weil wenn man sagt, er kann Klitschko so viele Runden klauen, dann müsste er normalerweise ja auch dem Wilder, weil er, ich finde, also boxerisch ist der Wilder ja schon, auch wenn er sich verbessert hat, ist er ja trotzdem noch schlechter als Klitschko, boxerisch. Ne?
Ja,
Und Fury hat
natürlich,
ihm
keine
halt fast
Frage.
jede Runde, aber 8 Runden, 9 Runden hat er dem Klitschko halt abgenommen. Und wenn er das mit dem schafft und wenn er einigermaßen noch so in Form ist, dann ja, müsste er das normal mit dem Wilder eigentlich alle 12 Runden können.
Ja,
Normalerweise, ne? Also so.
auch wenn er zuletzt nicht geglänzt hat,
Ja, aber
aber
er hat trotzdem die Runden gewonnen. Ne? Muss man
ja,
einfach sehen.
sicherlich.
Hat er nie interessant geboxt, der Fury. Nie. Er hat immer so irgendwie, auch
Ja, aber dennoch war
gegen
das nicht allzu schön, ja.
Chisora so. Ne? Hat er ja auch alle Runden gewonnen. Aber war das toll anzugucken? Nein. War auch eher boring. Ne? Er geht weg, bringt den Jab und ja, steht defensiv gut. So richtig interessant war es nie, aber er kann schon boxen. Ich kann mich an keinen Kampf erinnern, wo er viele Runden abgegeben hat. Wie gesagt,
Ja.
das sind interessante Matchups. Da weiß man, wie gesagt, nicht, was kommt. Kann er sich nochmal in Form bringen? Kann er es nicht? Wir sind gespannt, Jungs. Und falls die Leute ihre Aufgaben erfüllen sollten und falls Wilder jetzt nochmal gewinnt, dann haben wir nächstes Jahr auf jeden Fall geile Ansätze. Und kommen dann vielleicht das Duell Wilder gegen Joshua oder vielleicht mal Joshua oder Wilder gegen Miller. Und da haben wir auf jeden Fall richtig, richtig viel vor der Brust, wo man sich drauf freuen kann. Und das macht das Boxen, das Schwergewicht dann auch aus.
So ist es. Ansonsten gibt es eine weitere Frage oder noch eine Frage von Heiko Klein, und der wollte wissen oder wissen, was wir darüber denken. Wenn Vitali Klitschko 2013 gegen David Haye gekämpft hätte, was glaubt ihr, wie der Kampf ausgegangen wäre? Ja, Samira, was denkst du, wie wäre der Kampf ausgegangen?
Ja, 2013 ist, glaube ich, das Wichtigste da in diesem Satz. Ja, weil zu seiner Top-Zeit von Vitaly braucht man ja eigentlich nicht drüber reden. Also auf jeden Fall ich nicht. Ich bin da eh schon. Ich bin eh nie so der Hey-Überzeugte gewesen im Schwergewicht.
Ja.
Also keine Ahnung, mir hat das gereicht gegen Wladimir da dieser Kampf. den ich da live gesehen habe in Hamburg. Und ja, aber 2013, das wäre also nach der Manuel Char, nach dem Manuel Char-Sieg von Vitaly. Und bei David Haye wäre es nach dem Derek Chisora-Sieg, also noch bevor er langsam so immer schlechter wurde, kann man so sagen, oder beziehungsweise diese längere Pause hatte
Genau, wegen
und
der
dann
Schulter-OP, glaube ich, damals
genau
nach dem
verletzt
Chisora-Kampf.
war und dann am Ende, okay, auch nicht mehr so übertrieben geglänzt hat, ne? Ja, ist halt schwer vorherzusehen, ne? Wie war Hotel 2013 noch drauf, so ist es jetzt die Form von Derek Chisora oder ist es schon im Abwärtstrend, so keine Ahnung, ne? Ist halt so schwer zu sagen, welchen David Haye wir jetzt irgendwie nehmen. Wenn wir den gegen, nehmen wir einfach den gegen Wladimir Klitschko, okay, das reicht schon. Daher, dass Wladimir Klitschko ihn 2011 schon so klar für mich besiegt hat. Obwohl, ja, okay, Vitaly war natürlich nicht mehr so fit dann, würde nach dem Char-Kampf war nicht mehr so physisch stark wie vielleicht Wladimir, aber Vitaly hätte den schon besiegt. Also ich würde da schon mit Vitaly trotzdem gehen, auch wenn der Vitaly schon da irgendwie recht alt war und am Ende seiner Karriere dann vielleicht noch ein bisschen rangehe, aber einen Kampf hätte er noch geschafft. Also er hat ja dann noch ziemlich abrupt aufgehört. So, ja, also ich glaube, Hey wäre auch nicht mehr in seiner Top-Form gewesen. Und da ich, ja, ich würde mit Vitaly gehen. Also ich würde denken, Vitaly hätte ihn geschlagen. Und ich weiß jetzt nicht wie. Das ist halt alles so. Wenn man die Form nicht kennt, das ist halt schwer zu sagen. Aber sagen wir,
Ja.
schlechtestenfalls nach Punkten hätte Vitaly gewonnen. So, sagen wir Punktsieg Vitaly gegen David Haye. So, aber ja, David Haye im Schwergewicht ist halt jetzt auch nicht so der krass überzeugendste gewesen, finde ich.
Nein, finde ich auch. Und auch im Cruisergewicht hat er natürlich auch schon einige Schwächen offenbart. So, wenn man sich so den Kampf gegen Mormek ansieht und überlegt, wie viel physisch stärker wieder die Klitschko als in Mormek war, da auch überhaupt gar keine Chance. Also für David Haye, weil wenn er da mitbrawlt, verliert er vorzeitig und sonst geht das Ding ähnlich wie gegen Wladimir aus, würde ich einfach mal so denken, dass er dich dann irgendwie über die Punkte rettete, hey, aber dass er da nach Punkten was machen kann, glaube ich nicht. Dass er mit Vitaly mitbrawlen kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich sehe da eigentlich kaum Szenario, wie David Haye Vitaly Klitschko schlagen hätte können. Also ich weiß nicht, oder siehst du da eins, Iman?
Ja, wäre ein interessantes Matchmaking gewesen. Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, in meinen Augen hätte er zumindest eine größere Chance gehabt, Vitali Klitschko zu schlagen als Wladimir. Und ich sage euch auch warum. Weil Vitali einfach nicht diesen Geschwindigkeitsvorteil gehabt hätte. Hai war immer nur dann gut, wenn er schneller war als sein Gegner. Und gegen Wladimir wirklich schneller kann man nicht sagen. Wladimir hatte eine sehr gute Beinarbeit für seine Größe. Und er hatte eine riesen Reichweite, die er zu überwinden hat gegen Wladimir und einem Jab vorbeizukommen. So, Wladimir ist halt auch eher der defensivere Boxer. Das macht es schon mal für Hay noch viel schwerer zu kontern, weil Wladimir eben aus der Defensive kommt. Er dominiert mit seinem Jab. Er hat auch nicht viel Risiko, ist nicht viel Risiko eingegangen gegen Hay, weil er genau wusste, dass der kontern kann. Hat dann einen Jab immer mal gebracht, aber dann hat die Runden halt knapp gewonnen und hat dann ja soliden Punktsieg eingefahren, weil Hay auch kein großes Risiko eingehen wollte, konnte, wie auch immer. Gegen Vitaly wäre es ein bisschen anders gewesen, weil Vitaly ist halt nicht so schnell wie Wladimir. Also ist schon nicht langsam auf den Beinen, aber ist doch oft ein bisschen roboterhaft, wirkte er so in seinen Kämpfen. Aber natürlich dann dafür physisch stärker. Ne? Hat natürlich ein besseres Kinn, hat die besseren Maidbewegungen, bessere Auge, flexiblere Schläge. Hat dafür aber auch nicht die riesen Power. So, das heißt, Hay hätte hier etwas mehr Risiko gehen können in diesem Kampf. Weil er nicht von einer Hand von Vitaly direkt aus dem Kampf genommen wird. Gegen Wladimir wieder was anderes. Wenn du in Wladimirs Bombe einmal läufst, ja, dann ist, wenn der gut trifft, dann halt Feierabend in der Regel. Ne? Oder dann bist du zumindest halbtot. So, und gegen Vitaly, ja, da musstest du jetzt nicht die Riesenangst haben, wenn du da mal ein bisschen was machst, so dass du da von einer Hand irgendwie aus dem Kampf genommen wirst. Der hat seine Gegner zermürbt, der kam über die Vielzahl seiner Schläge, seiner Treffer Und da hätte Hay ein bisschen mehr Risiko gehen können, was die Chance natürlich erhöht hätte, den Kampf zu gewinnen. Aber natürlich krasse Außenseiter auf jeden Fall im Kampf gewesen, das ist ja klar. Also Vitali natürlich auch ein gutes Kinn, selbst wenn Hay da mal vielleicht voll durchkommt, geht da Vitali direkt K.O. Nein, Sanders hat ihn damals auch gut getroffen und die Boxer kann man gut vergleichen, finde ich. Sanders und Hay, die waren beide sehr, sehr schnell, zumindest in den Anfangsrunden Sanders, solange die Kondition halt ausgereicht hat, die ersten drei Runden. Und da hat man ja gesehen, da hatte Vitali auch Probleme im Kampf, die ersten drei Runden. Solange Sanders halt Kondition hat. Er hat den halb am Boden in der ersten Runde der Sanders, zumindest sehr angebimmelt, in der zweiten auch nochmal hört gehabt. Ja, und dann gingen ihm so langsam die Körner aus, ne? Und dann kam er nicht mehr weg und wurde dann nach und nach zu Brei gehauen, mal auf Deutsch gesagt. Das wäre mit Hay aber nicht passiert. Hay hatte eine solide Kondition, er konnte 12 Runden gehen. Er wäre jetzt nicht eingebrochen. Deswegen wäre der Kampf durchaus interessant gewesen. Die Frage ist natürlich, was hätte er für Schaden anrichten können bei Klitschko, ne? Vitali Klitschko. Er konnte halt, wie gesagt, gegen Luis auch übelst viel genommen, viele Bomben genommen, ist auch nicht zu Boden gegangen. Deswegen halte ich die Chance für Hay, da auch durch K.O. zu gewinnen, für sehr, sehr gering. Aber er hätte mehr, wie gesagt, Trefferfläche gehabt. Er hätte Treffer auf jeden Fall landen können, er hätte sie auch gelandet, aber bin mir sicher, dass auch in diesem Kampf Vitali Klitschko das auf jeden Fall nach Punkten gewonnen hätte, auch sehr klar nach Punkten gewonnen hätte, weil Hay einfach auch nicht so diese Workrate hat. Ne? Der macht ja nicht viel in seinen Kämpfen. Der feuert ab und zu mal 7, 8 Hände auf einmal ab. Das sieht dann spektakulär aus. Aber den Rest der Runde bleibt er weg vom Mann. Hätte auch gegen Vitali gemacht. Der wäre dann halt außen rumgelaufen, er hat sich viel bewegt, viel Movement betrieben, um wenig den Jab zu fressen. Und hätte versucht halt eben durch seine Aktion, durch sein Reinspringen ab und an irgendwann vielleicht den entscheidenden Treffer zu landen und den K.O.-Sieg zu schaffen. Für alles andere hätte er gar nicht die Kondition. Mit Vitali mitzubrawlen die ganze Zeit hätten die Körner niemals gereicht. Konditionell war Vitali natürlich um Längen besser. Und einer vielleicht der konditionell stärksten Boxer, finde ich, zumindest in seiner besten Zeit, so gegen Chisora und so, nicht mehr. Ne? Wenn er den Kampf jetzt noch im Kopf hatte, nach 10 Runden wäre er fast umgefallen. Er ist mit dem Druck ja gar nicht zurecht gekommen. Von Chisora, aber das ist, wie gesagt, war auch schon alt und verbraucht. Gut, wäre gegen Hay auch gewesen, ne? Also das schon, aber Hay hat nicht die Workrate, um ihn da in dieses Gewässer zu ziehen. So, und deswegen denke ich, dass Vitali das nach Punkten gewonnen hätte. Hay hätte seine Momente gehabt, auf jeden Fall hätte Klitschko auch getroffen. Aber unterm Strich, so 100, weiß ich nicht, 18, 110, vielleicht 117, 111 für Klitschko wäre das ein Punktsieg gewesen. Ich denke nicht, dass Hay da große Chancen gehabt hätte. Aber bessere, wie gesagt, als gegen Wladimir.
Ja, ich hoffe, damit ist die Frage einigermaßen gut beantwortet. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, Wünsche, Anregungen oder was auch immer, ne, dann schreibt uns. Wir antworten wie immer fast auf alles. Ansonsten wäre es das gewesen mit dieser Folge. Die nächste werden wir aller Voraussicht nach dann am 5. November aufnehmen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, Servus.
So machen wir's. Ciao.
Tschüss.